Ja, liebe Gemeinde, wir sind ja schon in verschiedener Form erinnert worden daran, dass die Christenheit heute weltweit den königlichen Empfang, welcher Jesus von Nazareth bereitet wurde, als er zu seinem letzten Passafest in Jerusalem einzog, dass wir uns daran erinnern. Reitend auf einer jungen Eselin, aber jubelnd von der Menge, von den Festpilgern empfangen als verheißener Messias. Mit einem Spalier aus Zweigen oder Palmwedeln begrüßt, daher auch der Name Palmsonntag, mit ausgebreiteten Mänteln, die wie ein roter Teppich vor ihm ausgebreitet wurden. Hosianna, dem Davids Sohn und kommenden König. So wie alle vier Evangelien seinen Einzug in Jerusalem berichten, so berichten auch alle Evangelien von seiner Salbung wenige Tage später, sozusagen seiner königlichen Salbung. Wenn wir uns erinnern, endet der Bericht von seinem Einzug in Jerusalem damit, dass er sich nach Bethanien zurückzieht, und diese Salbung findet auch dort in Bethanien statt. Damals wurde ja jedes gekrönte Haupt vor seiner Krönung gesalbt. Doch die Umstände der königlichen Salbung des Messias sind ebenso einmalig und außergewöhnlich wie die Umstände seines Einzugs in Jerusalem. Und ich möchte uns aus dem Markus-Evangelium die ersten 9 Verse des 14. Kapitels lesen. Und hier ist in der Basisbibel so eine große Balken, eine Querüberschrift, dass jetzt die eigentliche Passionsgeschichte beginnt. Pläne gegen Jesus. Das sind die ersten beiden Verse. Es waren noch 2 Tage bis zum Passafest und den Tagen der ungesäuerten Brote. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus mit einer List zu verhaften, um ihn umzubringen. Sie sagten aber auf gar keinen Fall während des Festes, damit es keine Unruhe im Volk gibt. Jesus wird gesalbt. Jesus war in Bethanien. Er war zu Gast bei Simon, dem Aussätzigen. Als er sich zum Essen niedergelassen hatte, kam eine Frau herein. Sie hatte ein Fläschchen mit Salböl dabei. Es war reines, kostbares Nadenöl. Sie brach das Fläschchen auf und träufelte Jesus das Salböl auf den Kopf. Einige ärgerten sich darüber und sagten zueinander: Wozu verschwendet sie das Salböl? Das Salböl war über 300 Silberstücke wert. Man hätte es verkaufen und das Geld den Armen geben können. Sie überschütteten die Frau mit Vorwürfen. Aber Jesus sagte: Lasst sie doch. Warum macht ihr der Frau das Leben schwer? Sie hat etwas Gutes an mir getan. Es wird immer Arme bei euch geben und ihr könnt ihnen helfen, wann immer ihr wollt. Aber mich habt ihr nicht immer bei euch. Die Frau hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Amen, das sage ich euch. Auf der ganzen Welt wird man die gute Nachricht von mir verkünden. Dann wird man auch erzählen, was sie getan hat. So wird man sich immer an sie erinnern. Liebe Gemeinde, kennt einer von euch das 11. Gebot? Vorschläge werden entgegengenommen. Das 11. Gebot. Das 11. Gebot. Ja, ihr ahnt schon, das ist jetzt so halb seriös. Das will ich vorweg schicken. Es ist gut 10 Jahre her, dass das Online-Magazin der Süddeutschen Zeitung gefordert hat: Du sollst nicht teebarzen. Das solle das 11. Gebot werden. Du sollst nicht teebarzen. Riestern kennen wir, Harzen kennen wir, was war noch? Teebarzen. Teebarzen als Synonym für hemmungslose Verschwendung, für Prassen und Protzen, insbesondere im kirchlichen Kontext. Abgeleitet von dem sogenannten Protzbischof Thebats von Elst in Limburg damals. Dort hatten sich die Baukosten seiner Residenz mehr als verzehnfacht. Die Residenz direkt neben dem Limburger Dom. Alle diejenigen, die noch die gute alte D-Mark kennen, kennen auch den Limburger Dom. Der war auf dem 1000-D-Mark-Schein. Ich habe damals meine Motorräder immer noch bar bezahlt, dann hatte man diesen braunen Riesen dabei mit dem schönen Limburger Dom. Gut, daneben wurde dann, passend zu diesem wunderschönen Dom, eben eine Residenz für den Bischof erbaut. Die hatte man mit 2,5 Millionen Euro bereits kalkuliert und es wurden mehr als 31 Millionen. Nun würde man sagen, bei öffentlichen Bauten, das ist ja wohl der übliche Form, eine Verzehnfachung, damit muss man immer rechnen, aber das war natürlich ein Skandal, vor allem, weil das Gerücht ging, es gebe dort eine goldene Badewanne und die sollte ein Vermögen gekostet haben. Nun, vielleicht erinnert sich der eine oder die andere, die goldene Badewanne hat es nie gegeben. Es war eine freistehende Luxusbadewanne, die 4.000 Euro kostete. Das kann man für eine Badewanne schon mal ausgeben, wenn man genug Geld hat. Allerdings, und jetzt kommen wir so ein bisschen dahin, wo das Geld hingeflossen ist, gab es da auch einen Koi-Teich. Ich weiß nicht, ob von euch jemand eine Idee hat, was so ein Koi-Teich kostet. Ja, der hatte die Kleinigkeit von 300.000 gekostet. Und das ist dann schon ein echter Luxus. Und Teebarzen steht also für Luxus und Verschwendung. Ist hier in Norddeutschland nicht so angekommen. Meine Verwandtschaft in NRW verwendet gerne das Wort Teebarzen. Und das erscheint bis heute im kirchlichen Kontext skandalös, wo man doch diakonisch und überhaupt so viel Gutes mit 30 oder mehr Millionen tun könnte. Die Empörung war groß und sie war auch hier in Markus 14 groß, bei der Salbung Jesu durch eine hier namenlose Frau. Erst wird untereinander getuschelt und dann offen protestiert. Vermutlich wird Jesus dort mit seinen ganzen Jüngern angewiesen sein und auch die waren empört. Ein ganzes Fläschchen Nardenöl, das teuerste und luxuriöseste Parfümöl der Antike. Der Gegenwert eines Jahresgehalts eines Tageslöhners. Zum Nardenöl schreibt die Basisbibel in ihrer Erklärung nebendran, kostbares Öl, das aus den getrockneten Wurzeln und Stängeln der Narde gewonnen wird, einer Pflanze, die nur im Himalaya wächst. Daraus können wir schließen, du hattest den langen Transport von Indien bis dahin, immerhin nicht durch die Straße von Hormuz, okay, aber teuer genug wurde es trotzdem, also das war ein Jahresgehalt, eines Tagelöhners, was da im wahrsten Sinne des Wortes auf einem Mal auf den Kopf gehauen wurde. Wie viele Mahlzeiten für Bedürftige hätten damit finanziert werden können? Das war doch wirklich empörend, oder? Doch wie so oft ist es auch hier so, wenn also die allgemeine Empörung und das allgemeine Getuschel und Gerede, damals zum Beispiel über den Kaiser, über die Römer, über die Zöllner oder gar über Huren, dann sagt Jesus dagegen, lasst sie doch. Warum macht ihr der Frau das Leben schwer? Sie hat etwas Gutes an mir getan. Wörtlich, sie hat eine schöne Tat an mir vollbracht. Schauen wir auf Jesu königliche Salbung als eine schöne Tat der Liebe. Christus, das heißt ja wörtlich der Gesalbte. Und seine Salbung wird erst 2 Tage vor seinem Tod an ihm vollzogen. Durch eine Frau im Haus des Simon in Bethanien. Mit dieser Frau und auch dem Simon möchte ich zunächst einmal auf die Anhänger von Jesus schauen, die wir in den Evangelien vielleicht nicht sofort im Blick haben. Wir denken immer an die Jüngerinnen und Jünger, die Jesus nachgefolgt sind, natürlich der Kreis der 12 und dann wissen wir, dass an verschiedenen Stellen berichtet wird, dass dieser Kreis doch erheblich größer war, unter anderem eben auch Frauen mitgezogen sind und das sind dann die wortwörtlich Nachfolger Jesu und die haben wir so vor Augen, wenn er mit ihnen zunächst durch Galiläa und dann jetzt auch hier nach Jerusalem durch Judäa zog. Aber es gibt eben auch die Schar derer, die da, wo sie wohnten, sich zu Jesus hielten. In Bethanien denken wir dabei an die Geschwister Maria, Martha und Lazarus, die als Freunde von Jesus bezeichnet werden. Zu dieser Gruppe gehört vermutlich auch der bereits vorhin erwähnte Nikodemus. Das wird auch so ein bisschen deutlich, dass er zu denen gehört, die sich zu Jesus halten, aber eben ein Stück weit im Hintergrund bleiben. Oder auch Simon, der Aussätzige, der hier benannt wird. Man könnte noch Josef von Arimathea nennen und so viele, die offensichtlich sozusagen etwas zurückgezogen zu Jesus gehörten. Im Alten Testament wird dem erschöpften Propheten Elia Er wird, der sich selbst für den letzten Mohikaner hält, also für den letzten, der Gott die Treue hält, dem wird im 1. Könige 19 verraten, dass es 7000 Menschen in Israel gibt, die Gott die Treue gehalten hätten. Und diese 7000 waren so still, dass der aktive, der laute Prophet Elia sie gar nicht wahrgenommen hat und sie ihm verborgen geblieben sind. Doch Gott wusste sie, um sie, und er konnte mit ihrer Anzahl und dem, was er sagte, seinen Propheten stärken. Auch das Christentum besteht ja nicht nur aus denen, die vorne stehen, den Frontläufern. Es besteht nicht nur aus Petrus, Paulus oder eben im Alten Testament einem Elia. Es gibt bis heute die Stillen im Lande, die mehr im Hintergrund bleiben mit ihrem Glauben, aber ganz treu sind in ihrem Glauben und vor allem in der Anbetung leben. Das ist etwas ganz anderes als Passivität oder reines Namenschristentum. Es sind Menschen oder reines Namenschristentum von Menschen, die oft gar nicht wissen, woran sie glauben und deren Christsein dann auch keine Folgen für ihren Alltag hat. Die Stillen im Lande sind anders. Sie glauben und beten, sie bekennen sich zum Glauben, wenn sie danach gefragt werden. Und sie sind mit ihrem Leben ein ruhiger, aber ein durchaus wahrnehmbarer Hinweis auf ihren Herrn Jesus Christus und auf die Liebe Gottes, aus der sie leben. Simon, der Aussätzige, wird auch so einer gewesen sein. Jemand, der einmal von Jesus geheilt wurde. In einem anderen Evangelium wird er als Pharisäer bezeichnet. Und er muss ja geheilt worden sein, sonst könnte man sich in seinem Haus nicht treffen. Ihr wisst es, die Aussätzigen wurden isoliert. Und hier und da heilt Jesus Aussätzige. Und so wird es auch mit diesem Simon gewesen sein, dort in Bethanien. Und ja, Simon war jetzt Gastgeber für eine ja, vermutlich feierliche Runde. Damals waren solche Gastmähler, man muss es sagen, reine Männergesellschaften. Und in diese platzte eine Frau herein und das war ganz und gar unschicklich. Jedenfalls platzt sie herein, um Jesus zu salben, ob als Huldigung und Anbetung oder aus Liebe und Dankbarkeit, das bleibt hier offen. Alles, was sie tat, wie sie ihre Liebe äußert, übertrifft für alle Anwesenden die Grenzen des guten Geschmacks. Eine peinliche Szene, ja, eine skandalöse Situation. Versetzen wir uns einmal in die Situation von Jesus. Er sitzt zu Tisch, führt gepflegte Gespräche, das heißt natürlich, er liegt zu Tisch, hier wird ja gefeiert, er führt gepflegte Gespräche, da kommt plötzlich eine Frau zielstrebig auf ihn zu und schüttet ihm ein ganzes Fläschchen Öl, wir könnten es auch als Parfüm bezeichnen, über den Kopf. Die Haare kleben, es läuft ihm den Hals hinunter, bis über seine Kleidung, doch er bleibt ganz und gar gelassen. Was diese Frau tat, das ist wirklich heftig, verschwenderisch und man könnte es als dumm bezeichnen. Wenn sie doch nur 2 oder 3 Tropfen dieses kostbaren Öls als Zeichen ihrer Wertschätzung und Ehrerbietung auf Jesus ausgegossen hätte, dann hätte man wohl damit leben können. Aber die ganze Flasche zerbrochen und über ihm ausgegossen, jetzt sitzt er da, Jesus, wie ein begossener Pudel. Und außerdem, wie bereits erwähnt, ist das Zeug wirklich teuer. Mehr als 300 Denare, also 300 Silbergroschen, das sind 300 Tagelöhne. Kostbarstes Nadenöl, vermutlich aus Indien. Ein Vermögen. Und es steht hier in einem gewissen Gegensatz zu den 30 Silbergroschen, Silberlingen, die dann Judas für seinen Verrat erhalten wird. Immerhin auch ein Monatslohn. Diese Frau hat mit ihrer Geste das Einkommen eines Jahres wortwörtlich auf den Kopf gehauen. Was man damit alles Gutes hätte tun können, das ist ja ein berechtigter Einwand. Wie viel Armen hätte damit geholfen werden können? Hat Jesus selbst nicht immer zu Taten der Barmherzigkeit aufgefordert? Wir denken nur an den reichen Jüngling, dem hat er gesagt, er möge sein ganzes Vermögen den Armen geben. Also, der Protest, der hier laut wird unter den Tischgästen, er ist nachvollziehbar. Doch Jesus reagiert ganz anders. Lasst sie. Was bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat eine schöne Tat an mir vollbracht. Arme habt ihr ja alle Zeit bei euch und könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr es wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Jesus redet hier von einer schönen Tat, nicht nur von einer guten. Und das ist wirklich ein nicht unerheblicher Unterschied. Eine schöne Tat der Liebe. Dass wir als Christen gute Taten wirken sollen, das wissen wir. Wir könnten auch von guten Werken sprechen. Aber offenbar gibt es darüber hinaus auch schöne Taten. Der Schweizer Dichter Kurt Marti hat das einmal so ausgedrückt. Gute Taten geben dem Leben Sinn. Schöne Taten geben dem Leben Glanz. Und dabei hat er vermutlich auch ein Stück weit hier an Markus 14 und an die Parallelstellen gedacht. Gute Taten geben dem Leben Sinn. Schöne Taten geben dem Leben Glanz. Das eine sollte man nicht gegen das andere ausspielen. Gute Taten sind grundlegend für unser menschliches Miteinander. Aber schöne Taten setzen unseren guten Taten die Krone auf. Unsere Welt fragt immer wieder und überall nach Nutzen, nach Zweckmäßigkeit und macht Kosten-Nutzen-Rechnungen. Doch ist es oft ja gerade das Nicht-Zweckmäßige, das unserer Seele wirklich gut tut. Wenn wir Gäste zum Essen einladen, dann achten wir auch nicht nur so sehr auf eine ausgewogene Ernährung oder gar auf die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, sondern wir servieren nach einer reichlichen Mahlzeit gerne noch einen süßen Nachtisch. Und auch unseren Kindern schenken wir das, was sie sich wünschen und nicht immer das, was entwicklungspädagogisch jetzt genau das Richtige wäre. Es gibt also oft eine Spannung zwischen dem Guten und dem Schönen. Und je nach Anlass entscheiden wir uns lieber für das Schöne als für das Gute, Praktische oder Zweckmäßige. Prunkvolle Kirchen und Kathedralen haben ein Vermögen gekostet und kosten es immer noch für Erhalt und Unterhalt dieser Gebäude. Und doch erhebt es unsere Seele, wenn wir sie betreten. Nun, wir als Freikirchler, als Baptisten bauen ja keine Kathedralen, jedenfalls nicht hier bei uns im Land. Und doch erfreuen wir uns an all dem Schönen, an den heiligen Hallen in Klöstern und Kirchen, wenn wir sie besuchen können. Und wenn ich einmal den Vergleich mit unseren Häusern wagen mag, stellen kann, daheim sind es doch oft die unnützen Dinge, die eine schöne Atmosphäre machen und die es wirklich zu unserem Zuhause machen. Ja, wir brauchen Schönes für unsere Seelen und unsere Herzen. Die guten Taten brauchen wir auch für unseren Leib, aber das Schöne brauchen wir, damit unsere Seele nicht vertrocknet. Ja, auch das Schöne hat seinen Wert. Neben den guten Taten, die helfen, der Not dieser Welt zu begegnen und sie zu lindern, braucht es auch die schönen Taten, die in der Lage sind, die Seele zu erfreuen und zu erfrischen. Es sind die schönen Taten, die völlige Hingabe, die Jesus zum Christus, zum Gesalbten machen. Im Markus-Evangelium stehen die Frau mit dem Salböl und Judas, der Verräter, ganz eng beieinander. Die Basisbibel überschreibt die folgenden Verse 10 und 11 einfach Judas wird zum Verräter. Eines konnte Judas besonders gut. Er konnte rechnen. Deshalb führte er auch im Kreis der Jünger die Kasse. Judas kam zu dem ach so vernünftigen Schluss, dass sich schöne Taten nicht rechnen. So wie die Frau hier. Was sie macht, tut sie aus Liebe und Hingabe zu Jesus. Und das bringt nichts gegen die Not dieser Welt. Und wenn man es rechnerisch betrachtet, bringt es auch nichts für Jesus, denn der Weg, den er zu gehen hat, er bleibt der gleiche. Hätte diese stolze Summe also nicht besser investiert werden können? Doch Jesus bewertet ihre Tat ganz anders. Lasst sie doch. Hört auf mit eurer Rechnerei. Diese Frau in ihrer Liebe macht mich zum Christus, zum Gesalbten. Für euch anderen, die ihr nur auf gute Werke seht, werde ich immer nur das große Vorbild sein, Lehrer der Nächstenliebe. Erst die Liebe dieser Frau macht mich zum Christus. Erst ihre verschwenderische Liebe verleiht meinem und ihrem Leben seinen wahren Glanz. Ja, er wird geglänzt haben da mit all dem Salböl im Haar. Ob Jesus noch damit gerechnet hatte, gesalbt zu werden 2 Tage vor seinem Tod? Ich weiß es nicht. Ob es bitter klingt oder ob es Humor ist, mit dem Jesus äußert, sie salbt meinen Leib schon mal fürs Begräbnis. Denn so deutet Jesus das ja jetzt in dieser Situation. Für eine Totenbalsamierung genügen 2 oder 3 Tropfen in der Tat nicht. Da muss es schon die ganze Flasche sein. Diese Frau hat Jesus, obwohl sie mit Sicherheit nichts davon wusste, zum Christus gemacht. Sie hat getan, was alle anderen verpasst hatten. Sie hat seine längst fällige Salbung nachgeholt. 2 Tage später wird Jesus abgeurteilt und getötet. Aber diese Frau hat bewirkt, dass Jesus als Gesalbter, als Christus in den Tod ging. Darum ist, wo immer das Evangelium gepredigt oder der Christusname aufgesprochen wird, auch von ihr die Rede. Ich will das mal verallgemeinern. Wer sich von Jesus zu Taten der Nächstenliebe inspirieren lässt, der tut zweifellos viel. Aber er behandelt ihn damit noch nicht als Christus, sondern eher als Morallehrer oder als ethisches Vorbild. Zum Christus aber wird Jesus durch Taten der Liebe und der Dankbarkeit, die direkt auf ihn zielen und ihn so salben. Doch wo bleiben die schönen Taten? Oder wo nur auch die Ideen und Vorschläge, wie solche schönen Taten aussehen könnten? Wann haben wir das letzte Mal etwas direkt aus Liebe zu Jesus getan? Aus vollem Herzen, verschwenderisch und vielleicht auch ein wenig unvernünftig. Ist uns überhaupt schon einmal der Gedanke gekommen, so etwas zu tun? Etwas, was nicht von uns verlangt oder erwartet wird, was sich in keinem Regelkatalog findet, weil es sich schlicht nicht vorschreiben lässt. Wir könnten beispielsweise loben, einfach nur so, ohne äußeren Anlass, ihm einen Gedanken, ein Gebet, ein Lächeln, ein Seufzer widmen, mitten am Tage. Wir könnten inmitten unseres von Terminen bedrängten Tagesablaufes ihm eine Zeit abzwacken. Wir nennen die dann ja gerne stille Zeit, nur um im Gebet vor ihm da zu sein und auf sein Wort zu hören. Wir könnten in unseren Häusern ihm eine Ecke einräumen, die für nichts anderes reserviert ist als für Andacht und Gebet. Wir könnten uns überlegen, wie wir unsere Gottesdienste schöner gestalten können und es uns etwas kosten lassen. Alles das nicht, weil es von uns erwartet wird, weil man das so macht als Christ oder gar zu machen hat, sondern einfach so, aus Liebe und aus Dankbarkeit. Was immer die Fantasie der Liebe eingibt, ohne Rücksicht darauf, was andere darüber denken, etwas Verschwenderisches, das sich vielleicht nicht rechnet, etwas, was unseren guten Taten die Krone aufsetzt. Denn erst darin wird Jesus für uns zum Christus. Manchmal dürfen wir klotzen und müssen nicht nur kleckern. Manchmal ist es Zeit zur königlichen Salbung, zur verschwenderischen Liebe, ja, vielleicht zum Teebatzen. Amen.